Ruhrbarone, der Podcast. Mit Bartoschek und Weiermann.
Herzlich willkommen, liebe Ruhrbarone. Hörer zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts mit einem diesmal etwas kontroversen Format Pro und Contra. Und ich bin nicht ganz allein hier, ich sage euch gleich, wer da ist, aber ich sage euch erst einmal, worum es geht. Es geht um das Thema Kopftuchverbot. Da haben wir Ruhrbarone nämlich heute vermeldet, dass die Staatssekretärin Güler, die Serap Güler von der CDU, Folgendes schrieb, die ist Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in NRW und die schrieb, Kopftuchverbot für junge Mädchen, ein gutes Vorhaben, worüber auch wir diskutieren sollten, denn einem jungen Mädchen ein Kopftuch aufzusetzen ist keine Religionsausübung, sondern pure Perversion. Und das Ganze hat sie geteilt mit einem Verweis auf den Herrn Kurz, den Bundeskanzler des Landes Österreich. Und ja, wir Ruhrbarone haben schnell gemerkt, wir sind da irgendwie nicht so ganz eins. Und derjenige, der das heute vermeldet hat, war Stefan Laurin. Hallo Stefan.
Hi.
Und ja, wir haben dann relativ schnell festgestellt, wir beide haben eine unterschiedliche Haltung. Und vielleicht fängst du einfach mal an, dem Hörer zu sagen, wie du das Ganze so siehst.
Ich finde das gut, was die Frau Güler gesagt hat. Ich halte das für wichtig, dass man zumindest bei Kindern ein Kopftuchverbot durchsetzt, zumindest im öffentlichen Raum, also in Schulen und Kindergärten. Das hat zum einen was zu tun, so ein Kind kann in dem Maße noch nicht selbst entscheiden für sich. Zweitens gehe ich davon aus, dass wenn Eltern ihre Kinder zwingen und damit durchkommen, diese Familien, die streng religiös sind, also vor allem wenn das zum Beispiel türkische Familien sind, in der Zeit, in der die Türken oder viele Türken durch Erdogan sich religiös radikalisieren, so eine Funktion von Role Models haben, denen andere nacheifern. Das ist dann das Umgekehrte, was wir alle als Kind kennen. Wenn die anderen Kinder von der Brücke springen, springst du auch. Und dann ist es der umgekehrte Effekt. Aber die so und so trägt ja einen Kopf und dann kannst du auch eins, musst du auch eins tragen. Das fällt dann für Mädchen, die das nicht wollen, oder für Kinder sehr schwer, gegen ihre Eltern zu argumentieren. Wenn man dann sagt, es kann keine, oder auch die Familien stehen unter Druck, weil dieses Argument, es macht ja keiner, dass das zieht er nicht. Damit gibt man in diesem Bereich den sozialen Druck frei.
Und ich bin ja auch kein Freund des Kopftuches, also wenn es nach mir ginge, müsste niemand Kopftuch tragen und würde auch niemand generell religiöse Symbole im öffentlichen Raum tragen, aber trotzdem bin ich gegen ein Kopftuchverbot im öffentlichen Raum, in Schule und Kita und für mich fängt es damit an, dass wir zunächst einmal mir geht es ja immer darum, Gesetze, die man macht, müssen ja funktionieren. Und das Gute, oder anders, ein gut gemeintes Verbot ist eigentlich das Schlimmste, wenn es nicht gut funktioniert. Das heißt, das eine ist, wenn der Staat sagt, wir wollen gewisse extremistische Tendenzen in der Gesellschaft nicht haben. Und tatsächlich sehe ich ein Kopftuch bei Kindern als in diese Richtung gehen. Und das andere ist dann, wenn wir ein staatliches Verbot haben. Du sagst gerade in Kita und Schule. Wir haben keine Kita-Pflicht. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass wenn wir ein Kopftuchverbot in der Kita schon hätten, wir schlicht all diese Kinder aus jeder Form von Blick des Jugendamtes, des Staates verlieren würden, weil die dann schlicht nicht mehr zur Kita gingen.
Ich fände eine Kita-Pflicht oder eine Vorschulpflicht allerdings schon für eine vernünftige Angelegenheit. Mittlerweile bei allen Kindern, nicht nur bei Migrantenkindern, alleine um so Dinge wie Sprachkompetenz auszubilden. Und um gerade für Kinder aus sozial schwachen Familien ist, glaube ich, eine kindliche Früherziehung in Schulen oder in Kindertagesstätten eine absolut gute Möglichkeit, um sowas wie Chancengleichheit darzustellen. Und dafür fände ich ja sowas wie eine Kita-Pflicht, ehrlich gesagt, oder nennen wir es dann Vorschule, gar nicht mal so verkehrt. Also da kann man drüber reden. Also das finde ich nicht schlimm. Das finde ich ein gutes.
Aber eigentlich. Im Moment haben wir sie ja nicht. Ne? Wir müssen ja von dem ausgehen, was wir haben. Ne?
Ja klar, was darf man ausgehen, dass wir haben. Wir haben gerade in NRW noch immer eine viel zu schlechte Möglichkeit, Kinder in Kindertagesstätten unterzubringen. Das ist immer noch das Bundesland mit der schlechtesten Versorgung meines Wissens nach. Doch, ist es noch. Und natürlich müssen Kitas ausgebaut werden. Aber viele Eltern bringen ihre Kinder ja auch gar nicht freiwillig oder aus Spaß in der Kindertagesstätte, sondern zum einen Teil, weil sie müssen, aus beruflichen Gründen. Und zum anderen Teil natürlich, weil sie wissen, dass es ihren Kindern gut tut, mit anderen Kindern zusammen aufzuwachsen und eben auch mit anderen Kindern was zu lernen. Also das ist ja nicht so.
Absolut richtig. Also ich bin ja viel in Kitas durch meinen Hauptjob, nur ich sehe tatsächlich, dass die Eltern oder anders, dass die Kinder, die wir eigentlich erreichen wollen, die erreichen wir ja jetzt schon, naja, nicht ganz so top durch Kitas. Und ich glaube deswegen, solange man keine Kita-Pflicht hat, würde das Einführen eines Kopftuchverbotes in Kitas letztlich einfach dazu führen, dass die Mädchen dort nicht mehr auftauchen.
Dann haben wir sie immerhin noch ab der ersten Klasse, die
Grundschule. Okay, das heißt also ab da, wo Schulpflicht greift.
Also dafür, dass man, wenn man das Optimale nicht hinkriegt, nicht was halbwegs Vernünftiges hinkriegt, das ist ja kein Grund, was Gutes zu unterlassen, weil was noch Besseres nicht funktioniert. Und im Übrigen, ob das so verheerende Zahlen sind, weiß ich gar nicht. Wenn die Kita-Angebote gut sind, wenn die attraktiv sind, wenn die preiswert bis kostenlos sind, zumindest kostenlos für Leute, die wenig Geld haben, ist das immer noch ein attraktives Angebot. Die Leute sind ja nicht nur religiös, die sind ja auch noch ganz normale Eltern, die haben natürlich auch in der Regel auch für ihre Kinder Wünsche, dass sie halt irgendwie beruflich weiterkommen, dass sie einen vernünftigen Abschluss machen. Das ist ja nicht so, dass die Leute nur religiös sind, die sind genau, ja noch andere wirklich. Diese Verengung darauf, welche Leute nur als Muslime oder als Christen oder als sonst was wahrzunehmen, ist natürlich Unsinn. Die sind natürlich auch Mitglieder in irgendwelchen Vereinen, die haben eine Nationalität, die haben eine politische Ansicht. Das sind Eltern, das sind Partner oder Partnerinnen von jemandem, das sind Fußballfans, das sind irgendwie alles Mögliche. Das sind Leute, die Hobbys haben, das sind ja genauso komplex wie andere Menschen.
Wobei, das natürlich jetzt nicht mein, das war so ein erster Querschuss, der mir direkt einfiel, als ich das aus Österreich hörte, neben der Frage, wie viele Mädchen das real sind und ob das nicht nur Symbolpolitik in der Kita ist. Aber mein Hauptargument gegen dieses Kopftuchverbot, nochmal, ich bin nicht dafür, also ich bin nach wie vor dagegen, dass Kinder Kopftücher tragen. Aber was für mich gegen ein Verbot im Kern spricht, ist, dass wir das Erziehungsprimat der Eltern für die Kinder haben. Das heißt, das Grundgesetz, Artikel 6, billigt den Eltern zu, dass sie das, so heißt es im Grundgesetz, das natürliche Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung der Kinder haben und zu förderst ihnen obliegende Pflicht ist. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft und wir haben mit Artikel 4 die Glaubensfreiheit und im Allgemeinen wird das, und das ist ja nun wirklich mein Kernarbeitsbereich als Gerichtsgutachter im Familienrecht, wird das so ausdifferenziert, dass man sagt, kein Kind hat Anspruch auf ideale Erziehung und der Staat greift nur dann in das Erziehungsrecht der Eltern ein, wenn eine klar, und das ist klar definiert mittlerweile auch, eine Kindeswohlgefährdung gilt. Eine Kindeswohlgefährdung oder vorhanden ist eine Kindeswohlgefährdung, stellt ein Kopftuch zunächst einmal auf keinen Fall dar. Und ich frage mich, mit welchem Recht, also die Absicht ist gut, aber letztlich gehen wir dazu, dass der Staat auf einmal anfängt, Eltern vorzuschreiben, welcher Glauben und welche Ausprägung eines Glaubens richtig ist und welche nicht. Und das finde ich falsch.
Das finde ich richtig, weil wir uns als Gesellschaft überlegen müssen, wie wir hier leben wollen und welche Form von Glauben wir unter uns haben wollen oder bei uns haben wollen und welche nicht. Und es gibt einfach im radikalen Islamismus einfach eine Gefährdung dieser Gesellschaft, eine Gefährdung, wie wir nach den Regeln der Aufklärung leben, die sich hier in den letzten 200 Jahren ausgebildet haben, wo Deutschland nochmal durch die Alliierten nochmal auf diesen Weg zurückgezwungen werden musste, nachdem das verlassen wurde über 12 Jahre. Da ist schon die Frage, wollen wir in dieser Linie weiterleben? Und das heißt, dass wir uns öffnen natürlich für Leute, die diese Werte teilen, dass wir aber auch sagen, gewisse Dinge wollen wir hier nicht haben. Und wir wollen vor allem nicht haben, dass Leute dieser Art, wie wir leben, das Rad im Prinzip versuchen, ideologisch zurückzudrehen.
Aber das tun ja alle Religionen. Also guck mal, ich habe...
Da muss man aber sagen, wir haben aber mit wirklich nur einer einzigen Religion im Augenblick ein großes Problem. Wir müssen ja nicht über Religionen generell reden. Die meisten Religionen, die wir haben, sind weitgehend domestiziert, sind in nur sehr, sehr geringem Maße so radikal ausgeformt. Wir haben weder Buddhisten, die sich hier in die Luft sprengen, noch haben wir Christen, die das tun, oder Juden oder was weiß ich, was es noch alles gibt, irgendwelche Leute, die Steine anbeten. Wir haben mit dem radikalen Islam ein Problem und mit den anderen Religionen nicht.
Das stimmt nicht. Ich erlebe evangelikale Christen, die ihre Kinder verdreschen. Ich erlebe Zeugen Jehovas, die ihren Kindern Blut vorenthalten. Viele Säkulare, ich nicht, aber viele Säkulare werfen Juden vor, dass sie Infektionskrankheiten bei ihren Neugeborenen in besonderer Art und Weise durch die Beschneidung in Kauf nehmen. Wir haben gesamtgesellschaftlich, da gebe ich dir recht, wir reden über Kinder hier gerade.
Ja, ich rede nicht nur über Kinder, wir haben mit allen möglichen Leuten in diesem Land Probleme, aber es ist so tatsächlich, dass wir die Angriffe auf diese Gesellschaft als Ganzes nicht durch ein paar spinnerte Zeugen Jehovas haben, sondern die haben wir wirklich durch radikalen Islamismus. Wir haben über 11.000 Salafisten zum augenblicklichen Zeitpunkt, davon gilt die Hälfte als gewaltbereit. Wir haben nicht 11.000, wir haben nicht irgendwie 6.500 gewalttätige Zeugen Jehovas in Deutschland. Also,
aber die Gewalttäter werden ja nicht weniger durch ein Kopftuchverbot.
Nein, aber man kann eine Gesellschaft so aufbauen, dass sie für gewisse Leute einfach nicht mehr attraktiv ist. Dass sie einfach sagen, wir wollen hier nicht leben und wir wollen ja auch nicht hin, weil wir unseren Glauben oder die Art, wie wir leben wollen, hier in dieser Gesellschaft nicht ausleben können. Indem wir ihnen einfach zeigen, wir möchten euch nicht und wir möchten diese Art, wie ihr leben wollt, dafür ist das hier der falsche Ort. Und das ist was, was man sagen kann und klar machen kann. Das heißt, meine Meinung.
Wenn man deiner Argumentation folgt, ne, ich weiß, dass das jetzt ad absurdum führen klingt, aber das würde ja bedeuten, wenn die Evangelikalen hier anfangen, also diese Kreationisten auch und so weiter, wenn die jetzt anfangen.
Wenn die Kreationisten anfangen, hier Bomben zu werfen mit LKWs, genau, auch durch irgendwelche Weihnachtsmärkte zu fahren und in Diskotheken mit Maschinenpistolen reinzurennen, fange ich an, mir Gedanken zu machen, was ich gegen Evangelikale tue. Wenn ich in Amerika würde, würde ich mir darüber Gedanken tun. Aber ich lebe in Deutschland, wir haben das Problem hier nicht.
Aber gehört, also das finde ich krass, weil ich lasse mir
ich
ja...
Ich fange auch nicht an, Gedanken darüber zu machen, was ist ja morgen außerirdische Land. Also das Problem haben wir heute nicht. Wir haben hier ein Problem mit einer einzigen Religionsgruppe und davon auch nicht mit allen Angehörigen, sondern mit einer radikalen Ausprägung. Und damit müssen wir halt klarkommen. Das ist das Problem, das wir lösen müssen.
Da bin ich bei dir, Stefan. Nur ich sehe nicht, warum Grundschulkinder die Lösung dieses Problems sind. Also ich glaube, du verschiebst das Problem einfach nur. Du verschiebst es aus der Öffentlichkeit in das Private rein.
Nein, indem ich einfach hingehe und einfach sagen kann, wenn Eltern ihre Kinder dazu zwingen wollen, so etwas zu tun, was selbst in der spinnerzten Auslegung dieser Religion ab der Geschlechtsreife vorgesehen ist und nicht davor, auch wenn im Koran Geschlechtsreife zum Teil irgendwie sehr abenteuerlich oder dieses Alter nach unserer Auffassung sehr abenteuerlich interpretiert wird, ist einfach ein Zeichen, dass wir eine gewisse Art des Umgangs mit Religion hier nicht haben wollen. Und ich glaube, dass auch ein Großteil der Muslime diese Art von Umgang nicht haben will, weil der Großteil der Muslime ist, das haben ja auch die Arbeiten von Michael Blume gezeigt, ist dabei auf einem guten Weg, säkular zu leben. Es wird immer weniger Kopftuch getragen.
Wäre so ein Gesetz nicht gerade jetzt paradox? Also genau auf Michael wäre ich nämlich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Michael Blume zeigt auf, dass so viele Frauen kein Kopftuch mehr tragen wie noch nie. Und gerade jetzt halten wir es für wichtig, das deswegen dann auch noch zu verbieten?
Ich sehe keinen Grund, das nicht zu tun, weil da geht es einmal um das Kindeswohl, also um den Schutz der Kinder, und es geht um ganz klares Zeichen zu setzen. Das ist die Art von Religion, die wir unterstützen, das ist die Art, die wir haben wollen, dass Leute säkular sind, dass ihre Religion relativ liberal auslegen, und wir zeigen aber auch, was wir nicht haben wollen. Und das ist eine absolut intime und okaye Angelegenheit.
Das verstehe ich, den Teil verstehe ich. Aber
ich habe ein ganz gewaltiges Problem dabei, dass irgendwie, wenn ich mir die ganzen Körper anschaue, die in irgendwelchen Talkshows sitzen, das sind in der Regel Vertreter von relativ konservativen Gruppen. Gruppen sind, also dem Zentralrat der Muslime oder der DILIB oder eben von sehr kleinen Gruppen wie Lamia Kador mit ihrem liberal-islamischen Bund, der irgendwie nur ein paar hundert Mitglieder hat. So, die meisten Leute, die muslimischen Glaubens sind, tauchen in diesen Runden überhaupt nicht auf, weil die ja überhaupt in gar keinen dieser Verbände sind. Die sind Mitglieder in der IG Metall, in der SPD, in der CDU, bei Schalke, bei Borussia Dortmund und definieren sich in gar keiner Linie mehr besonders religiös. Und wir gehen immer auf die Befindlichkeiten von einer immer kleiner werdenden religiösen Gruppe ein.
Ja, aber genau, das tust du doch auch mit dem Vorstoß zu sagen, genau auf die reagieren wir.
Die Bedürfnisse ein, sondern ich sehe, dass da eben, dass in dieser Gruppe eben auch eine Radikalisierung stattfindet. Ich sehe, dass es das, was es vor 20 Jahren nicht gab, das sind zum Beispiel Anschläge und solche Geschichten, dass es da gibt, und dass ich dann einfach haben möchte, dass diese religiöse Gruppe im Prinzip das gezeigt wird, dass das damit eine Linie überschritten ist und wir diese Auslegung hier nicht haben wollen.
Und das, damit ich dein Verbot mal verstehe, ab wann wäre es denn legal, ein Kopftuch zu tragen?
Jeder Erwachsene soll anziehen, was er will.
Das ist jetzt tatsächlich, hört sich jetzt vielleicht für dich nickelig an. Ab 14, wo die Religionsmündigkeit anfängt, oder ab 18, wo man mündig ist?
Machen wir Religionsmündigkeit 14. Das ist halt immer willkürlich, wenn man es festlegt, aber dann machen wir es halt mit 14.
Okay. Da könnte ich dir sogar, in die Richtung würde ich dir sogar folgen. Was ich mich frage, so als Praktiker ist, was machst du denn mit den Eltern, die ihre Töchter trotzdem Kopftücher tragen lassen? Die kriegen Geldstrafen und dann nimmst du die Kinder
in Obhut? Also wenn ich sage, ich möchte das und das nicht mehr haben, da gibt es dafür Experten, die wissen, wie man solche Gesetze durchsetzt. Das bin ich nicht, ich bin kein Jurist. Also ich habe früher gerne Ellie McBeal gesehen, ich schaue jetzt gerne Sue. Deswegen bin ich aber nicht derjenige, der sagt, wie eine Ausführungsbestimmung zu machen ist. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte gerne irgendwie morgen Brötchen essen, fange ich an, mir auch nicht Gedanken darüber zu machen, wie ein Brötchenteig auszusehen hat, sondern ich gehe davon aus, es gibt Leute, die das gelernt haben, die tun das. Und wenn man politisch sagt, man möchte das und das haben, gibt es Leute dafür, die das gelernt haben, das sind Juristen, und die werden sich mit der Frage beschäftigen, die haben auch das Wissen darüber, wie man das umsetzen kann.
Ich meine, aber dann, also den Gedankengang finde ich total logisch und richtig, aber dann wäre doch die ehrliche Antwort zu sagen, liebe Politiker, wir wollen, dass ihr Kinder davor schützt, auf die Art, die ihr und die Juristen für sinnvoll haltet. Ob das ein Verbot ist oder ein Gebot oder was auch immer, das macht ihr mal. Aber das heißt, dann würdest du an diesem Begriff Verbot ja gar nicht so hängen.
Ich halte dafür, eine klare Regel zu setzen und zu sagen, das wollen wir nicht. Wir möchten nicht haben, dass das schon im Kindergarten losgeht, dass man das hingeht und sagt, was will man? Das will man verhindern. Ich würde jetzt mal intuitiv sagen, dass das geht mit einem Verbot, wenn man andere sagt, das geht auch dadurch, dass man nackt um Feuer tanzt und eine Zauberformel ausspricht. Soll das machen oder so? Das ist mir gleich. Aber ich möchte halt nicht haben, dass 5-jährige Mädchen mit einem Kopftuch oder einem Hijab durch die Gegend laufen. Ich möchte auch nicht, dass es 7- oder 8-Jährige tun.
Jetzt sagte der Kollege Weiermann völlig zu Recht, gibt es überhaupt Zahlen dazu? Ich bin ja wirklich viel in Kitas, ne? Ich habe das heute Morgen schon beim Thomas aus dem Osten Sacken auf dem Facebook-Profil diskutiert. Ich bin viel in Ruhrgebietskitas. Ich habe noch nie ein Mädchen mit Kopftuch gesehen. Schrieb mir da eine, sie hätte das in Schalke gesehen. Tatsächlich war ich auch in Schalke in einigen Kitas. Ich habe es noch nicht gesehen. Weißt
wenn du, dich erinnerst, darüber, du dich erinnerst, wie oft? Wenn du dich erinnerst, waren wir vor anderthalb Jahren mal in Recklinghausen Süd. Und da hast du der Meinung gesagt, auch da würde man keinen Islam sehen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten es dauerte, bis wir die erste Frau in Burka gesehen haben. Frau Güler ist Integrationsexpertin. Die Frau Güler hat den Job in der Landesregierung und sie das als Problem sieht. Ich bin jetzt irgendwie, das letzte Mal, dass ich in der Kita war, ist auch irgendwie etliche Jahre her. Das scheint ein Problem zu sein. Es scheint ein zunehmendes Problem zu sein. Das habe ich auch bei mehreren Leuten auch in den sozialen Medien gelesen. Dass das so ist, dann glaube ich Ihnen das erstmal. Wie groß das Problem ist, weiß ich nicht. Aber dabei ist dann schon was, wo ich sage, so, bevor es zu groß wird, zieht man eben eine Linie.
Und jetzt frage ich mal böse andersrum. Wenn du sagst, die Anschläge und die Bedrohungssituationen sind das, was dich dazu bringen, würdest du denn Umkehrschluss sagen, wenn dieses Bedrohungspotenzial überwunden ist, dann kann man auch eine entsprechende gesetzliche Regelung wieder fallen lassen?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber diese Anschläge sind ja auch nur ein besonderes Zeichen dafür. Im Prinzip ist das eine extrem reaktionäre, illiberale Gesinnung, die da kommt. Es ist, das glaube ich, da gibt es ja auch noch andere Leute als Michael Blume, die das sagen, es gibt auch einen Statistiker in Frankreich. Das ist das, könnte, wenn wir Glück haben, ist das, was wir erleben, inklusive dem Islamischen Staat in Syrien, das letzte große Zucken einer reaktionären Religionsausübung. Ja. Alle anderen oder viele andere großen Religionen, wie das Christentum, wurden zumindest in Europa und in weiten anderen Teilen in ihrer großen Menge bereits domestiziert. Das heißt, die katholische Kirche weiß, wo ihr Platz ist, die kommt nicht mehr auf die Idee, allzu radikale Forderungen zu stellen. So, kann gut sein, dass wir da in 50, 60 Jahren auch sind. Ich fange jetzt allerdings auch nicht an, mir zu überlegen, wie Regeln in 40, 50 Jahren aussehen. Ich sehe halt, dass wir eine gewisse Bedrohung auf vielen Ebenen haben. Das ist natürlich auch eine intellektuelle Ebene. Das ist natürlich irgendwie auch, die Wahlergebnisse gesehen für die, gerade hier im Ruhrgebiet, für die AKP. Wir sehen das eigentlich, die relativ säkulare Türkei absolut zerrissen ist in dieser Frage. Und ich halte es für eine okaye Sache, da einfach klar Stellung zu ziehen und zu sagen, wir möchten eine offene Gesellschaft sein, aber diese Offenheit bewahren wir uns eben mit diesem schönen Satz für Popper, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, indem wir hier eben auch nicht alles zulassen.
Würdest du, um mal so eine Analogie hinzukriegen, die nicht so völlig an den Haaren herbeigezogen ist, würdest du auch Schülern in Ostdeutschland verbieten, Thor Steiner-Klamotten zu tragen?
Ja. Das ist auch eine Sache.
Konsequent.
Das wäre nur konsequent. Das ist auch eine Sache, wo ich einfach sage, so, das ist ein öffentlicher Raum. Und da gibt es gewisse Dinge oder Verhaltensweisen, die wir in diesem öffentlichen Raum, also es geht ja nicht darum, das jetzt irgendwie auch auf der Straße zu verbieten, sondern es geht ja vor allem in diesen Bereichen wie öffentlichen Räumen, wie Schulen, wo man einfach sagt, so, da wollen wir auch nicht haben, dass Leute Symbole tragen, die anderen Kindern Angst machen zum Beispiel. Und da ist es eigentlich auch egal, ob die jetzt legal sind oder nicht legal sind, da will man eine Atmosphäre haben, die halt offen ist, wo einfach die Werte vermittelt werden, die eine aufgeklärte Gesellschaft ausmachen. Und das muss durchgesetzt werden.
Aber, damit man es richtig versteht, bei Nichtmündigen, das heißt zum Beispiel, ich kenne die Merve, wie heißt sie weiter, auf jeden Fall die bei Twitter, die Prima Muslima, so heißt sie dort, ist. Das heißt, so einer erwachsenen Frau würdest du schon zugestehen zu sagen, wenn du das für dich möchtest, aus welchen Gründen auch immer, dann darfst du das mit dem Kopftuch.
Klar, aber ich möchte sie nicht als Richterin vor mir sitzen haben und ich möchte sie in dieser Bekleidung auch nicht als Lehrerin für meine Kinder haben. Die kann damit abends gerne in die Diskothek gehen und sich mit Kopftuch ein hinter die Binde gießen. Hat nicht der letzte Mensch, der was dagegen hat. Aber ich möchte sie nicht als Richterin oder Staatsanwältin oder Polizistin sehen.
So wie du auch kein Kerl mit einem Thor Steiner-Pulli vom Geschichtskurs haben willst oder als Richter haben möchtest.
Nicht als Richter haben möchte und ich möchte auch nicht haben, dass das den ist, im Strafmandat aufschreibt. Wenn so jemand in der Bäckerei steht, kann ich es mir aussuchen, ob ich hingehe oder nicht.
Korrekt, also klar, privat.
Aber es gibt eben Institutionen, mit denen man, das ist halt alles staatlich, mit denen man, wenn man zu tun hat, auch nicht die große Auswahl hat. Also das heißt, ich kann mir mein Finanzamt nicht aussuchen, ich kann mir irgendwie das Gericht nicht aussuchen, ich kann mir irgendwie auch die Politesse nicht aussuchen. Ich kann mir unter Umständen auch in ein paar Bereichen kann ich es halt eben nicht auswählen. Und in all diesen Bereichen möchte ich eigentlich eine gewisse Neutralität haben.
Aber jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf das Thema Kindeswohl.
Wenn es irgendwie eine große Salafistenbäckerei gibt, dann sollen die eine große Salafistenbäckerei machen. Dann würde ich da nicht hingehen, wenn das wirtschaftlich klappt. Und die bedienen da die anderen Zauberwerte viel Vergnügen. Ich würde meine Brötchen dann nicht kaufen.
Was ich mich halt nach wie vor frage, ist so grundsätzlich, oder nein, nicht grundsätzlich, sondern ganz konkret, mir ist das ein zu starker Eingriff in das elterliche Recht auf Erziehung. Ich habe ja das Recht, meine Kinder auch falsch zu erziehen. Das Recht habe ich ja. Das hat so ein
bisschen... Ich finde ehrlich gesagt, Kindern ab und zu mal einen Schluck Wein zu geben, nicht so schlimm, wie ihnen einen Ninja anzuziehen.
Das verstehe ich. Die Frage ist, also das verstehe ich und wahrscheinlich würden dir die meisten unserer Hörer hier auch zustimmen. Für mich ist die entscheidende Frage ist, wo mache ich den Cut? Also weißt du, wer sagt, was geht noch okay und was nicht? Und ich meine, wir kennen ja Verbotsdebatten nur wirklich hinreichend, ne? Wann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, naja, aber das und das führt absehbar auch dazu, dass es Kindern nicht gut geht. Es geht gar nicht um konkrete Gefährdung, sondern das, was langfristig daraus wird. Also übernimmt der Staat auch den und den und den Teil.
Naja, es ist schon eine Aufgabe, dass da, wo der Staat irgendwie hoheitlich auftritt, dass er natürlich ein gewisses Regelwerk durchzusetzen hat. Und das Regelwerk beruht auf gewissen Werten. Es beruht nicht nur, das ist immer das, was so, wenn Grüne reden, irgendwie, die müssen sich ans Grundgesetz halten. Natürlich sind in so einem Gesetzeswerk nicht alle Sachen ausformuliert, sondern es sind gewisse Ideen, wie wir miteinander umgehen, Menschenbilder, die wir haben, von Gleichberechtigung, von der intellektuellen Offenheit. Das sind all diese Dinge, die dazugehören. Und die man auch zum Teil unmöglich in Gesetzesform bringen kann. Wo man aber dann hinzugehen hat und zu sagen hat, diese Werte, das sind die, auf die wir uns hoffentlich geeinigt haben, was ja auch fragil genug ist, das sind auch die, die man in irgendeiner Form durchsetzt, weil wir sie für richtig halten. Wir halten sie nicht für irgendwie da und woanders ist halt anders und da ist auch nett, sondern diese Werte der Aufklärung sind nicht irgendwelche Werte und andere Leute haben andere, sondern...
Da bin ich bei dir. Also Kulturrelativismus, da fangen wir gar nicht erst mit an.
Das ist die beste Art, wie man eine Gesellschaft aufbauen kann. Das sind die besten Werte, die es gibt. Sie sind nicht irgendwie da, sie sind allen anderen, die es gibt, heillos überlegen.
Ja, bin ich überall und, bei dir, Stefan.
Und eine Gesellschaft muss sich da klar positionieren und einfach sagen, so, es tut den Leuten auch gut, wenn sich diesen Regeln annähern oder sich zumindest mal angucken.
Aber dann wäre die schöne Aussage folgende in meiner Welt, zu sagen, da wo wir zum Beispiel in öffentlichen, nehmen wir das doch mal, sagen wir mal, wir skippen die Kitas, solange wir keine Kita-Pflicht haben, in öffentlichen Schulen oder in staatlichen Einrichtungen, so wie das früher in der Türkei war, in staatlichen Einrichtungen ist das Tragen des Kopftuchs für U14-Jährige untersagt.
Ja, das ist auch gut.
Aber man greift nicht in das Elternrecht ein. Das heißt, die Eltern haben sehr wohl das Recht, ihr Kind natürlich dann auch zu zwingen, was ich nicht gut finde, aber sie haben
Schule, nach wie vor ihr Elternrecht. Aber dann ist die Schule der Ort, wo ein Kind auch frei von diesem zwanghaften religiösen Kleidungsstück da sitzt und sich mit all dem beschäftigt, was mit dem sich halt Kinder zu beschäftigen haben, wo der Staat seine Sachen auch durchdrückt, was ich auch richtig finde. Die lernen dann schwimmen, die haben Sexualkunde, die haben, und das finde ich ist auch, wenn das an der Schule üblich ist, gemischten Sportunterricht. Und es ist komplett egal, welche Religion das ist. Ich kenne das auch, wir hatten in Frankfurt auf der Schule auch ein Mädchen, die war, glaube ich, in der Neuapostolischen Kirche, da gab es auch immer Theater mit diesen Dingen. Die hat dann später untergelitten, dass ihre Eltern ihr das verboten haben. Wenn da keine Rücksicht genommen worden wäre, man hätte einfach gedacht, die Christina... Die Schule hat damals Rücksicht darauf genommen, was ich auch damals irgendwie unmöglich fand mit 12, 13 Jahren. Christina war auch totunglücklich, weil das so war. Wenn die gesagt hätte, nee, die Christina ist jetzt im Sexualkundeunterricht, wie alle anderen Kinder auch. Und die Christina ist auch beim Schwimmen. Und die Christina ist auch im Sportunterricht, den wir immer phasenweise gemischt und getrennt hatten. Das ging irgendwie, war man ja mal so, damals in Hessen. Die Regeln gelten für alle gleich und wenn die da jetzt auf eine komische Religion keine Rücksicht, ist das okay, wenn die halt
was. Ich habe genau die Gegengeschichte dazu. Bei uns in der Oberstufe hatten wir die Haller, Nachname ist egal, qualifiziert Nachname. So, die Haller. Die Haller kam aus, kam die denn her? Aus Syrien, glaube ich, die Familie. Haller hatte eine Schwester. Die Schwester war absolut westlich und offen gekleidet. Und Haller hat sich relativ klar für sich selbst entschlossen, nur lange Klamotten und Kopftuch zu tragen. Aber ganz klar als eigener Entschluss. Also die Eltern waren da auch nicht groß religiös unterwegs oder so. Das heißt, das würde ja bleiben, weil die sich ja selbst entscheiden darf. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedankengang. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt gerade das Problem gelöst, mit dem wir uns am Anfang gestritten haben. Die Lösung ist, In staatlichen Einrichtungen haben Personen unter 14 kein Kopftuch zu tragen. Ja. Oder nur muslimische Personen. Also ich hatte letztens zu tun mit Mennoniten, die auch ab der, wie ist das denn, ab der Hochzeit tragen die Kopftücher, wobei die Kopftücher da eher wie Haarreifen aussehen.
Ja, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass die Mennoniten mit 7 Jahren heiraten. Von da an ist das jetzt auch.
In der Tat nicht. Genau, damit wäre das Problem gelöst. Wir würden also im Prinzip sagen, wir greifen auch nicht ins Elternrecht ein, sondern wir definieren für unsere staatlichen Einrichtungen Regeln.
Natürlich greifen wir das Elternrecht an. Wir verbieten Eltern, ihre Kinder so angezogen in die Schule zu schicken. Ja.
Das ist aber formell was anderes. Also ich verstehe, was du meinst, aber da bin ich jetzt Korinthenkacke andersrum. Das ist kein Eingriff ins Elternrecht.
Okay,
aus meiner Sicht. Weil wir definieren einfach den Rahmen, wie Leute bei uns in der Schule auszusehen haben. So wie das Tragen von Schuluniformen in einem Internat ja auch kein Eingriff ins Elternrecht ist. Das sind halt die Spielregeln dort.
Ja, die Eltern haben ihre Kinder allerdings freiwillig auf dem Internat geschickt, in der Regel.
Ja, okay. Aber
in England schicken wir die Kinder freiwillig aufs Internat.
Nee, in England hast du die Schuluniform verpflichtend.
So meine ja, okay, gut. Aber das sind natürlich dann möglich. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand ernsthaft will, dass Leute in die Wohnung gehen und gucken, wie die Leute angezogen sind. Das wäre so eine Sache, die nicht geht oder so. Aber in der Öffentlichkeit, in Schulen, würde ich sagen, geht es nicht, oder?
Okay, dann würde ich sagen, wir haben gar nicht den großen Dissens am Ende, den ich erwartet habe. Wir freuen uns aber natürlich darauf, wenn unsere Leser und Hörer ausführlich kommentieren, zum einen auf ruhrbarone.de unter dieser Episode, zum anderen, und das muss ich einmal kurz loswerden, seid doch auch so nett, uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, auf iTunes und auf den anderen Podcatchern zu bewerten und uns auch gerne über euren Podcatcher zu abonnieren. Das ist für uns immer eine gute Sache.
Vor allem, wenn wir gut bewertet werden.
Vor allem, wenn wir gut bewertet werden, aber wir wollen euch jetzt natürlich nicht sagen, wie ihr uns zu bewerten habt. Jede Bewertung zählt.
Okay.
Ja, Stefan, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und mal gucken, ob der Gesetzgeber unsere Schlussfolgerungen hier aufgreift.
Okay, ciao.
Tschüss.
Ruhrbarone, der Podcast. Ruhrbarone zum Lesen findet ihr auf ruhrbarone.de.